Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Patrick Honecker.
Und ja, Martin Viada, guten Tag zusammen. Du, Patrick, manche fürchten ja, es könnte nun ganz schön dauern, bis die neue Bundesregierung steht.
Ja, das sieht ganz so aus. Aber das kennen wir ja schon vom letzten Mal, ja, Martin. 6 Monate hat es 2017 gedauert, bis das Bundeskabinett vereidigt war. Da war es natürlich schon längst 2018.
Zum Glück bin ich etwas optimistischer, dass es diesmal schneller gehen könnte. Fest steht aber, schon 2017 konnten wir uns das Warten eigentlich nicht leisten. 2021 noch weniger. Besonders gilt das, finde ich, in der Wissenschafts-, Digital- und Innovationspolitik. So groß wie der Modernisierungsrückstand hierzulande inzwischen ist?
Nicht nur das. Je länger es dauert, bis der Koalitionsvertrag steht, desto mehr Zeit haben die Haushaltspolitiker, die Öffentlichkeit auf das große Sparen einzustimmen. Nach dem Motto, jetzt muss die Corona-Rechnung endlich beglichen werden. Die Fachpolitiker müssen sich beeilen, wenn sie noch Akzente setzen wollen.
Tja, und so wie unser Land tickt, wird das große Sparen vor allem bei den Zukunftsinvestitionen und bei der jungen Generation ausgetragen.
Denkst du dann etwas Bestimmtes?
Naja, nur so ein Beispiel, was mit dem Koalitionsvertrag gar nicht direkt zu tun hat. Neulich las ich an einem und demselben Tag, dass die Renten nächstes Jahr wieder kräftig steigen sollen, auch dank der Milliardenzuschüsse aus den Steuergeldern. Und dass das Land Brandenburg erwägt, die weitere Abschaffung der Kita-Gebühren auszusetzen, weil wegen Corona dafür nicht genug Steuergelder da sind.
Okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, das eine zahlt der Bund und das andere zahlt das Land.
Ja, und außerdem ist den Senioren das Rentenplus ja zu gönnen. Klar, ich finde aber trotzdem, das sagt schon was aus über die Wertigkeit in unserer Gesellschaft. Und wenn jetzt der Koalitionsvertrag verhandelt wird, bin ich gespannt, wie viel für Investitionen in Bildung, Wissenschaft, Digitales und Innovation übrig bleibt. Deshalb glaube ich ja, wer mehr Modernisierung will, muss jetzt schnell sein in den Verhandlungen.
Und auch mal unbequem sein. Was eine gute Überleitung ist zu unseren heutigen Gästinnen, die ich finde. Es sind gleich zwei an der Zahl und sie haben einiges gemeinsam. Sie sind Wirtschaftswissenschaftlerinnen, sie waren Präsidentinnen von Universitäten, sie waren Vizepräsidentinnen der Hochschulrektorenkonferenz. Sie wurden beide abgewählt, obwohl sie gern noch länger Hochschulchefin geblieben wären. Und jetzt machen sie einen gemeinsamen Podcast in Wissenschaftsmanagement. Brigitta Wolf und Carola Jungwirth.
Hallo Frau Wolf, hallo Frau Jungwirth.
Ja. Hallo, guten Tag.
Ja, ganz kurz, Frau Wolf, Sie sind BWL-Professorin, Sie waren Dekanin, Sie waren Ministerin für Wissenschaft und Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. Sie waren von 2015 bis 2020 Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt am Main und 2018 bis 2020 zusätzlich HRK-Vizepräsidentin für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs, Transfer und Kooperation. Willst du weitermachen, Patrick?
Ja, ich muss mal sagen, Frau Jungwirth, Sie sind ebenfalls BWL-Professorin, Sie waren Dekanin, Sie waren von 2016 bis 2020 Präsidentin der Universität Passau, also im Süden, und von 2019 bis 2020 zusätzlich HRK-Vizepräsidentin für Lehre und Studium. Alles richtig?
Genau.
Sie, Frau Jungwirth, unterlagen bei der Wiederwahl im Sommer 2019, Sie, Frau Wolf, bei der Wiederwahl im Sommer 2020. Jetzt die Frage direkt an Sie. Ist der gemeinsame Podcast, den Sie jetzt aufgelegt haben, eine besondere Art der gemeinsamen Vergangenheitsbewältigung?
Das ist eine lustige Frage, die ich verneinen möchte. Ich würde doch sagen, oder ich sehe diesen gemeinsamen Podcast als die Möglichkeit, gemeinsam einen Transfer zu machen, nämlich das, was wir an Wissenschaftsmanagement-Inhalten uns während der Zeit als Präsidentinnen erarbeitet haben, auch wirklich in die Gemeinschaft der Wissenschaft hineinzustreuen. Denn ich hatte immer den Eindruck, und den hatte ich im Amt und den habe ich auch jetzt, dass die Mitglieder des Systems Wissenschaft die Spielregeln, innerhalb derer sie agieren und innerhalb derer Wissenschaft stattfindet, dass diese Mitglieder diese Spielregeln eigentlich sehr wenig kennen. Und ich denke schon, unser System wäre besser, wenn die Spielregeln besser bekannt würden.
Und wie war das dann? Wie haben Sie dann zum Podcast zusammengefunden, Frau Wolf? War das so, dass Frau Jungwirth gesagt hat, Mensch, da gibt es viele Menschen, die gar nicht so richtig wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Wollen wir denen das mal erklären?
Naja, also ganz so maternalistisch ist sie da nicht rangegangen. Also ich kann noch zum ersten Teil der Frage ergänzen. Also ich glaube auch, da gibt es eine Nachfrage. Ich bin von verschiedenen Leuten aus meinem Umfeld oder auch weiter weg gefragt worden, ob ich nicht mein Sabbatical jetzt mal dazu nutzen will, eine Menge von nicht nur dem Wissen, sondern auch den Erfahrungen aufzuschreiben. Und in der Tat korrespondiert diese Nachfrage ja mit dem, was Carola auch beobachtet hat. Und zwar haben in meinem Umfeld auch eine Menge Leute gemerkt, dass es Dinge gibt, die zu wissen, also fürs Wissensmanagement hilfreich ist. Zum Beispiel, wie sieht denn eigentlich die Institutionenlandschaft um die Universitäten herum aus? Es geht gar nicht in Anführungszeichen nur um Spielregeln, sondern auch, was ist denn eigentlich genau die KMK? Was ist die GWK? Was ist die Hochschulrektorenkonferenz? Was ist der Wissenschaftsrat? Was genau und wie funktionieren die Außeruniversitären? Fragen Sie mal in den Hochschulen nach. Die meisten Leute wissen so punktuell was, aber das Big Picture und das wirklich in seinen institutionellen Feinheiten und in dieser Ausbalanciertheit, in diesem ganzen Spiel der Kräfte mit diesen ganzen Strippenziehern, das kennen in der Tat relativ wenige. Und auch wie so ein Ministerium funktioniert, wissen doch relativ wenige. Und also ich habe es als hilfreich empfunden, bestimmte Dinge zu wissen und Carola auch. Und genau das würden wir ganz im Sinne vom Transfer und Shared Knowledge eben denen, die sich vielleicht dafür interessieren, zur Verfügung stellen. Das sind zum Teil Sachen, wo in der Tat wenig drüber geredet wird.
Ich finde das ja ganz toll. Normalerweise erwartet man ja von Professorinnen, dass sie dann eher ein dickes Buch schreiben oder vielleicht dann noch einen entsprechenden Internet-Blogbeitrag oder ähnliches. Aber sie haben sich ans Podcast-Format herangewagt, was ja eigentlich ganz schön mutig ist.
Ja, was meinen Sie? Ja? Die ersten Fragen, die mich erreichten, waren auch, willst du nicht ein Lehrbuch schreiben? Aber ich habe ein paar Mal in meinem Leben schon Lehrbücher geschrieben und ich kann Ihnen sagen, das ist brutal viel Arbeit. Und der erste Reflex war, ich will nicht mein Sabbatical nutzen, um ein Lehrbuch zu schreiben. Und dann kam von Carola der Vorschlag, lass uns doch einen Podcast machen, als wir mal drüber sprachen. Carola hat auch schon mehr als ich Erfahrung mit Podcasts, setzt sie in Passau auch schon in der Lehre ein. Und für mich hörte sich das an wie ein Format, das vielleicht sogar weniger Arbeit ist als ein Lehrbuch, hat sich als Irrtum erwiesen, kann ich gleich schon sagen. Aber das, was wir, glaube ich, beide sehr schätzen, ist insbesondere Podcasts zu zweit, dieses Sokratische, dieses in der Interaktion was zu entwickeln. Und das hört man ja auch bei Ihrem Podcast ganz gut. Sie spielen sich ja auch die Bälle zu auf eine Art und Weise, wie man das mit sich alleine irgendwie nicht so wirklich könnte.
Ja, Frau Jungwirth, und als Frau Wolf dann dachte, Podcast ist weniger Arbeit als ein Buch zu schreiben, da haben Sie wahrscheinlich erstmal still in sich reingelächelt und Sie erstmal in dem Glauben gelassen, oder?
Ich habe das motivierend und freundlich gemacht und immer wieder die Sache vorangetrieben und die Gitter ist aber eifrig mitgegangen. Also insofern haben wir uns da von Folge zu Folge gut vorbereitet und gut selber motiviert, hier eine gute Leistung abzulegen. Und ich selber muss vielleicht auch sagen, ich hatte vielleicht auch einen gewissen Zeitdruck, weil ich diesen Podcast bereits für die Doktorandenveranstaltung des Sommersemesters angekündigt hatte und das Lehrformat auch haben wollte. Und ich habe das entsprechend vorbereitet oder wir haben das zusammen dann entsprechend vorbereitet. Gitta war auch mal Gästin in diesem Seminar und wir hatten diesen Lehrveranstaltungs- oder ich selber hatte diesen Lehrveranstaltungscharakter sehr im Kopf und es hat sich auch als sehr, sehr effizient erwiesen für die Studierenden.
Uns auch. Also wir haben ja deine Doktorandinnen und Doktoranden quasi genutzt, um so eine Beta-Version, die noch sehr technisch imperfekt war. Wir haben zunächst einfach nur online mal was aufgenommen, da auszuprobieren. Wir haben dann auch Rückmeldungen bekommen, die nochmal hilfreich waren. Und erst dann sind wir ins Studio gegangen und haben dann eine Woche zusammen in Passau versucht, den Podcast so ein bisschen professioneller einzusprechen.
Ich finde das total klasse, dass Sie das machen. Und ich finde es auch richtig gut, dass Sie sich diesen Formaten so annähern. Ich meine, Didaktik, Methodik, das haben Sie vorher schon gekonnt. Sie haben das Sokratische angesprochen, natürlich auch zu denken, auch im Wandeln oder im Gehen zu denken. Das können Sie wahrscheinlich auch. Aber jetzt ist natürlich ein Podcast ein ganz anderes, auch technisches Format. Aber lassen Sie uns mal ein Stück zurückspringen. Es gab ja auch eine Zeit, bevor Sie Podcasterin waren. Nämlich, da waren Sie Unipräsidentin. Und vielleicht auch da die Frage, ist das so ein Lebensziel, was man irgendwann hat? Unipräsidentin zu werden. Warum wollen Sie das, Frau Wolf? Warum wollen Sie Unipräsidentin sein?
Also wenn Lebensziel nicht heißt, dass man da schon kurz nach der Geburt drauf gekommen sein muss, dann ist das schon ein Ziel. Also ich habe meine Laufbahn überhaupt nicht so geplant, dass ich irgendwie mir gegen Ende der Schulzeit überlegt habe, was willst du mal machen, sondern ich habe immer versucht, das, was ich gemacht habe, möglichst gut zu machen, auch mit Begeisterung zu machen. Und dann haben sich die nächsten Chancen ergeben und die Anfragen aus der Goethe-Uni in Frankfurt erreichten mich halt, nachdem ich aus dem Landeskabinett von Rainer Haseloff rausgeflogen war. Und dann hat im Gespräch mit Frankfurter Kollegen und Kolleginnen dieser Plan Gestalt angenommen. Ja, und dann wollte ich das auch.
Das ist ja auch etwas, was Sie immer ausgezeichnet hat, Frau Wolf, dieses Wechselspiel zwischen Politik und Wissenschaft. Da gibt es ja ein paar, die durchaus immer mal hin und her gewechselt haben zwischen Politik und Wissenschaft. Die sind dann kurz in der Politik gewesen, dann wieder in die Wissenschaft zurückgegangen. Mir stellt sich eine Frage, Frau Jungwirth, ist eigentlich Universitätspräsidentin ein Job, in dem man in Deutschland überhaupt viel gestalten kann? Kann man nicht eigentlich zum Beispiel in der Politik mehr gestalten oder anderswo? Ist der Job überhaupt wirklich attraktiv, um was zu gestalten?
Also zunächst mal, man kann was gestalten. Und wenn ich jetzt so Beispiele nenne, dann zum Beispiel der Einstieg der Uni Passau in das THI-Ranking. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich konnte auch die Entscheidung treffen, dass wir den Universitätshaushalt von einer kameralistischen in eine doppelte Buchführung umwandeln und dadurch genau wissen, wo unsere Gelder sind, wie wir sie verwenden, wie viel wir haben und so weiter und so weiter. Also man kann schon einiges entscheiden. Und trotzdem denke ich über die Frage ganz intensiv nach, kann man in diesem Job eigentlich viel gestalten? Und ich bin noch gar nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen. Und das liegt an folgendem Punkt. Das Grundgesetz sichert hochschulischer Lehre und Forschung ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Freiheit zu. Und das ist auch ganz gut und richtig.
Artikel 5 Absatz 3 an dieser Stelle, ne?
So ist es. So ist es.
Hast du gut gelernt, Patrick.
Ja, das ist auch Grundwissen. Wenn man im Hochschulmanagement arbeitet, muss man diesen Paragraphen internalisiert haben. In der Durchsetzung zementiert sich dieses Recht in der Hochschulverfassung, die zwei Wege gehen kann. Und entweder kann eine Findungskommission bei der Wahl der Hochschulleitung relativ frei entscheiden und kann diese Person den Professoren vorsetzen, und zwar die Person, die die Findungskommission für geeignet hält. Und dann wird die Freiheit des Professoriums dadurch gesichert, dass sie ein starkes Mitbestimmungsrecht in allen Gremien hat. Oder die Hochschulleitung hat relativ große Entscheidungsspielräume, wird aber vom Professorium gewählt bzw. auch abberufen. Insofern ist es ein sehr politischer Job, bei dem man gestalten kann, wenn es einem gelingt, die anderen mitzunehmen. Also man kann gestalten, aber unter relativ restriktiven politischen Rahmenbedingungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, mit was setze ich diese Gestaltungsfreiheit in Beziehung? Wenn ich sage, ich habe einen Lehrstuhl, kann ich an einer Hochschule, da kann ich relativ wenig gestalten, dann kann ich meine Forschung und meine Lehre gestalten. Da kann ich als Präsidentin doch deutlich mehr machen, und das war für mich auch ein ganz wesentlicher Anreiz, hier mehr machen zu können. Auf der anderen Seite, wenn Sie es mit einer Unternehmerin vergleichen, die in ihren Laden geht und sagt, du machst das und du machst das und jetzt passiert das, können Sie an einer Hochschule nicht gleichermaßen viel gestalten, schlichtweg, weil es gremial funktioniert und weil Sie alle mit einbeziehen müssen. Und ich glaube aber, dass das gut, richtig und wichtig ist, dass Hochschule, so wie sie eben ist und mit dem Produkt, was sie produziert, nämlich Wissen, was in die Zukunft reicht, dass Hochschule so funktioniert.
Frau Wolf, nach dem, was Frau Jungwirth gerade ausgeführt hat, finden Sie, dass Hochschulen insgesamt, Universitäten insgesamt eine zeitgemäße Governance noch haben? Ist das noch alles so, wie es sein sollte in der Vielfalt, die wir gerade gehört haben?
Naja, was heißt zeitgemäß? Sie meinen funktional Ihrem Aufgabenportfolio entsprechend, vermute ich mal. So würde ich das jetzt mal übersetzen.
Was auch immer Sie als zeitgemäß einschätzen würden.
Ja, also ich glaube, bei der Hochschul-Governance geht es tatsächlich darum, zur jeweiligen Hochschule und zu den Menschen, die da sind, eine passende Governance zu finden. Und da sehen wir große Unterschiede. Herr Honecker, die Tanja Brühl berichtet beispielsweise immer auch so im Vergleich zwischen Goethe-Uni, die sie ja auch sehr gut kennt, auch den Senat der Goethe-Uni kennt sie sehr gut, und dann den Senat jetzt der TU Darmstadt, wie schön pragmatisch die Kollegen, Kolleginnen an der Technischen Uni sind. Und ich kenne das von der Uni Magdeburg auch noch, ganz anders als an der Goethe-Uni. Und manche Universitäten, glaube ich, akzeptieren und wollen gerne so einen stärker führenden Stil. TU München ist da ja auch ein schönes Beispiel, was der Wolfgang Herrmann da alles so durchgedrückt hat. Funktioniert wahrscheinlich genau da an der TU München, wobei das dann auch ein sich selbst verstärkender Prozess wird. Aber an der LMU, ein paar hundert Meter nebenan, wäre dieser Führungsstil wahrscheinlich nicht so auf goldenen Boden gestoßen. Und ich glaube, deswegen ist es schwierig zu sagen, welchen Führungsstil, welche Governance braucht die Universität. Ich persönlich fände es schön, wenn wir da mehr Wettbewerb, mehr Alternativen hätten. Solche Versuche gab es ja bei den privaten Hochschulen sowieso, gab es in Hessen auch mit dem Autonomiestatus der TU Darmstadt und dem Stiftungsstatus der Goethe-Uni. Ich habe aber den Eindruck, da läuft ein Riesen-Rollback, wenn ich jetzt so aus der Verwaltung meiner eigenen Uni höre, wie kleinteilig die Anfragen, Interventionsversuche da werden. Da kann ich nur sagen, hier Darmstadt-Frankfurt, passt auf, dass ihr diese Vorteile der größeren Flexibilität und auch die Chance, mal was Alternatives auszuprobieren, nicht im Alltagsgeschäft irgendwie jetzt auf einmal wieder verliert.
Dieses Rollback, das zeichnet sich ja schon seit einer längeren Zeit ab, Frau Jungwirth.
Ich wollte noch ergänzen, es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie eine Hochschule positioniert ist. Wenn eine Hochschule sehr technisch orientiert ist, sehr viele Drittmittel braucht, ist sie einer stärkeren Hierarchisierung, steht sie wesentlich aufgeschlossener gegenüber, als wenn es eine sehr geisteswissenschaftliche, vielleicht auch mit einem starken Juraschwerpunkt ist. Einfach weil sie in arbeitsteiligen Forschungsprozessen sehr viel mehr Flexibilität und Schnelligkeit brauchen und auf andere angewiesen sind, als wenn sie eben als Historikerin oder ähnliches mit ihrem Buch dasitzen und vor sich hin forschen. Das eine ist nicht schlechter als das andere, aber es sind andere Anforderungen an die Arbeit, die jeweils unterschiedliche Governance-Systeme brauchen.
Muss ich es doch nochmal konkret machen, nach dem, was Sie gerade beschrieben haben. Was sagt denn dann jeweils Ihre eigene Abwahl über Sie aus? Beziehungsweise über die Kultur an Ihren Universitäten. Frau Jungwirth, wollen Sie anfangen? Sie haben ja, ich sag mal, sehr auf der Metaebene sehr, sehr wissenschaftlich, analytisch beschrieben, wie Governance an Unis funktionieren und welche Kulturen es gibt. Jetzt die konkrete Frage: Was sagt Ihr persönliches Erleben über Sie aus und über die Kultur an Ihrer Uni?
Ich will vielleicht hier noch kurz korrigieren, weder Birgitta Wolf noch ich selber sind abgewählt worden. Abgewählt würde heißen, dass zwei Drittel aller Hochschulmitglieder vor die Tore gehen und sagen, die muss weg oder der muss weg.
Nicht neu gewählt werden.
Das ist nicht passiert, sondern wir sind beide nicht zum zweiten Mal gewählt worden. Ja, über mich persönlich sagt das sicher aus, dass ich einen zu starken Akzent auf die Sacharbeit gelegt habe. Ich habe mir zu sehr überlegt, was muss verändert werden, wie wollen wir vorgehen, wo kriegen wir die Gelder her und so weiter. Und ich hatte die ganze Beziehungsstruktur und die Befindlichkeiten zu wenig im Auge. Über die Kultur der Universität Passau sagt die Nichtwiederwahl aus, dass sie lieber so bleibt, wie sie ist.
Herzlichen Dank, Frau Wolf.
Ja, ob das jetzt über die Goethe-Uni aussagt, dass sie lieber so bleibt, wie sie ist, das würde ich nicht mal so bestätigen können. Aber dem ersten Teil kann ich sehr gut folgen. Also in so einer großen Universität ist wirklich mindestens zwei Drittel des Jobs Kommunikation. Und wenn Sie da sehr viel von dem machen, was Carola Sacharbeit genannt hat, kann es schon sein, dass andere einfach viel kommunikativer unterwegs sind und sie in der Uni nicht mehr so richtig gehört, wahrgenommen werden und dass dann andere eben dazwischengrätschen. Und Carola hat es angedeutet, das Top-Personal von Universitäten wird nicht durch irgendwelche Technokratenkommissionen nach irgendwelchen gegebenen Fachkriterien gewählt, sondern es ist letztlich eine Gremienwahl, das, was viele als Demokratie empfinden. Und da muss man einfach akzeptieren, wenn andere Kandidaten den Vorzug kriegen. Das finde ich dann auch wichtig, das zu akzeptieren, dann keine Brücken abzureißen, sondern auch den Nachfolger loyal mit zu unterstützen.
Ich fand das beides sehr spannend, was Sie gesagt haben, dass die emotionale Ebene so ein bisschen unterschätzt worden ist. Und Daniel Kahneman ist ja der einzige Nobelpreisträger, der in den Wirtschaftswissenschaften einen Nobelpreis bekommen hat, eigentlich ein Psychologe. Und der hat gesagt, wir haben zwei verschiedene Gehirne. Auf der einen Seite das Rationale, auf der anderen Seite eher das Emotionale. Ist es nicht so, und Sie haben es auch so ein bisschen angedeutet, dass es dann leichter ist, letztendlich mit Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen zusammenzuarbeiten, weil die eben eine stärkere Rationalität hat. Hätte das eigentlich mehr Bezug zu Ihrer Art und Weise der Governance, zur Art der Führung?
Also ich selber glaube gar nicht, dass es an der Rationalität hängt. Ich glaube, dass die mentale Verfassung in den Hochschulen relativ ähnlich ist, egal über welches Fach. Ich glaube, es liegt tatsächlich eher auf die Angewiesenheit der, an der Angewiesenheit der Ingenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen auf Drittmittel und die Arbeitsteiligkeit des Systems, dass sie eben stärker in Verhandlungen treten müssen und dann vielleicht rationaler agieren müssen, als wenn sie als Einzelmann, als Einzelfrau ihre Wissenschaft vorantreiben. Und ich glaube, eine gewisse ein Naturwissenschaftler, eine Naturwissenschaftlerin, die diese Mittelbeschaffungswege geht, ist auf eine stärkere Professionalisierung einfach angewiesen als der oder die Einzelkämpferin. Und ich denke, das ist der wesentliche Unterschied. Also um auch Ihre Frage noch zu beantworten. Ich selber würde denken, dass tatsächlich ich selbst in einem technischen Kontext mir etwas leichter tun würde.
Was mir aufgefallen ist bei Ihnen beiden, und das vielleicht direkt an Frau Wolf, Sie haben ja anscheinend schon so ein bisschen nachgearbeitet und sich gefragt, was ist da eigentlich nicht gut gelaufen? Wir hätten gern weitergemacht und Sie haben gesagt, Sie haben erkannt, auf der einen Seite hat es nicht mit der Gesprächskultur so ganz harmoniert, wie sich das vorgestellt haben. Was haben Sie gemacht? Haben Sie ein Coaching jetzt gemacht? Haben Sie nochmal versucht zu überlegen letztendlich, wie Sie künftig sich präsentieren können? Oder wie haben Sie sich jetzt letztendlich damit auseinandergesetzt?
Ja, natürlich. Externe professionelle Gesprächspartner zu haben, hilft einem immer. Damit habe ich allerdings nicht erst angefangen, nachdem ich aus dem Amt ausgeschieden bin. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dann zu überlegen, an welcher Stelle hat man aus der eigenen Sicht möglicherweise einen Fehler gemacht. Möglicherweise liegt er ja auch gar nicht unmittelbar vor dem Ereignis, was dann schiefgelaufen ist, sondern möglicherweise war in der Weichenstellung länger vorher auch schon irgendwas. Das ist für mich immer total wichtig zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie gewesen sind, auch um dann daraus lernen zu können. Und wie gesagt, für mich ist vor allem auch immer wichtig, nicht Brücken abzubrechen, sondern dann wirklich auch aus Niederlagen was zu lernen und dann Chancen draus zu entwickeln und nicht schmollend in der Ecke zu sitzen.
Sie haben ja am Anfang gesagt, Ihr Podcast dient auch ein bisschen dazu, ich sag mal, um die Welt der Wissenschaft und der Institutionen zu erklären, die vielen unterschiedlichen Institutionen, Entscheidungswege, auch Karrierewege, all das, die Governance, die es gibt. Und ich finde, Sie beide haben ja auch bei einer anderen Institution viel Erfahrung gesammelt, Hochschulrektorenkonferenz. Sie waren beide Vizepräsidentinnen. Wir haben es am Anfang gesagt. Und ich persönlich begleite die HRK auch immer relativ eng in dem, was sie tut, auch vielleicht in dem, was sie tun sollte. Und ich frage mich dann auch oft so von außen, Mensch, wie bekommt man eine solche Organisation, die so vielfältig ist und so vielstimmig ist, vielleicht ein bisschen geschlossener und wie kann man sie moderner machen? Frau Jungwirth, Sie lächeln jetzt gerade, das kann man natürlich im Podcast nicht sehen, aber das sind sicherlich Fragen, mit denen Sie sich als Vizepräsidentin auch viel beschäftigt haben. Wie kann man die HRK noch schlagkräftiger machen?
Wir hatten ja schon über Modernisierungsdruck gesprochen und die Frage, was Sie damit meinen, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die HRK, dann haben wir ja zwei Ebenen der Modernisierung. Einerseits die Ebene der Modernisierung der HRK, andererseits die Ebene der Modernisierung des Wissenschaftssystems. Und wir müssen uns natürlich überlegen, für was ist jetzt die HRK eigentlich zuständig oder wo wollen Sie dahin mit Ihrer Frage? Wenn wir uns die HRK selbst anschauen, dann hat sie sich in den letzten Jahren gewaltig modernisiert. Und vor allem auch professionalisiert. Sie ist nämlich eine sehr, sehr professionelle Interessenvertretung aller Hochschulen, deren Interessen sie ausbalancieren muss. Und wir können uns hier durchaus vorstellen, dass die HAWs ganz andere Interessen haben als die Universitäten und dass die Kunst- und Musikhochschulen der Schuh an einer ganz anderen Stelle drückt als die HAWs. Insofern glaube ich gar nicht, dass Modernisierungsdruck innerhalb der HRK besteht. Wenn er besteht, dann besteht er ins Wissenschaftssystem hinein. Und hier hat die HRK die Aufgabe, abzuwägen, was ist eigentlich zu bewahren an Bestandteilen des Wissenschaftssystems und was soll modernisiert und erneuert werden. Und dabei hat die HRK aber eigentlich keine eigene Meinung, sondern sie muss abbilden das, was die Meinung der Hochschulen ist, die sie vertritt. Also sie muss deren Willen abbilden. Und dem Ergebnis dieser Abwägung verleiht sie dann eine Stimme. Und ich finde, das macht sie sehr, sehr gut. Und das macht vor allem auch Peter André Alt als Präsident sehr, sehr gut.
Man muss ja auch mal festhalten, die Kommunikation der HRK ist deutlich schneller geworden, als sie früher war. Also früher war es dann so, dann wurde halt tatsächlich versucht, einen Konsens zu erzielen über alle Mitgliedshochschulen hinweg. Das hat natürlich dazu geführt, dass im Alltagsgeschäft man sich dann nicht weiter geäußert hat. Das ist heute anders. Auch Herr Alt nimmt sich dann das Recht heraus, auch mal seitens des Präsidiums Dinge zu kommunizieren. Das hat, glaube ich, schon etwas gebracht. Aber ich frage mich schon, Frau Wolf, wie kann denn eine Organisation konzise kommunizieren, konzise beschließen, wenn darin so viele Einzelstimmen und Interessengruppen und so weiter sind? Wäre es nicht sinnvoller, wenn man einfach so etwas hätte wie die TU 9, wie die U15, UAS 7 und so weiter, Verbünde, die ähnliche Interessen haben und den Rest lässt man einfach?
Ich glaube, das ist kein Entweder-Oder, sondern was wir ja beobachtet haben, ist in den letzten Jahren auch, und ich habe das besonders intensiv beobachtet, weil ich ja in meinem Ressort auch für Kooperation in der HRK zuständig war. Und das hatte auch einen Grund, dass die TU 9 und vor allem die U15 sich nicht als Konkurrenz zur HRK sehen wollten und auch nicht in die Schublade wollten, sondern als vielleicht eher so eine Art Schnellboot in der Lobbyistenflotte, wenn Sie so wollen. Also die TU 9 und die U15 und auch andere Gruppen, die sich neuerdings gefunden haben, auch die HAWs, die sind ja untereinander viel homogener, können sich schneller dann auch mal zu einheitlichen Statements aufraffen. Und ich glaube, das ist wichtig. Wichtig ist nur, dass diese Vielfalt und diese Ausdifferenzierung nicht immer dazu führt, dass man die wirklich wichtigen gemeinsamen Interessen aus dem Auge verliert und dann insgesamt als völlig zerstrittener Haufen nur noch rüberkommt. Dann wird man nämlich nicht ernst genommen und dann schädigt man sich insgesamt. Und ich glaube, da hat die Szene in den letzten Jahren einfach einen gewissen Fortschritt erzielt, weil nämlich genau das, was ich jetzt gesagt habe, auch zur Erkenntnis in der Community selbst geworden ist und die Leute doch alle ein bisschen aufpassen, dass sie nicht destruktiv ihre Fliehkräfte da ausleben.
Ich hätte noch eine Frage zum Geschlecht. Wenn ich das richtig sehe, Frau Jungwirth, haben Sie Ihre Promotion geschrieben über Auswirkungen des Mutterschutzgesetzes und Bundeserziehungsgeldgesetzes auf die berufliche Ein- und Aufstiegschance von Frauen, eine ökonomische Analyse. Ist es richtig?
Das ist so, ja.
Wenn wir jetzt sehen, wir haben hier zwei Frauen, die in Top-Führungspositionen in der Wissenschaft tätig waren. Wir haben in der HRK immer noch einen Präsidenten. Wir haben immer noch so etwas wie Gender Pay Gap. Wir haben immer noch die Leaky Pipeline, also dass es immer noch Stationen gibt im Karriereweg von Wissenschaftlerinnen, wo sie ausgemendet werden. Ist da noch eine Menge zu tun, was die Frauen in der Wissenschaft, was die Frauen in Führungspositionen angeht, Frau Jungwirth?
Ich bin davon überzeugt, dass hier sehr viel zu tun ist. Und das ist ja ein Umdenken in der ganzen Gesellschaft. Das ist sehr wichtig, das sagt unsere Kollegin Isabel Welpe immer wieder, dass die Gesellschaft, so wie sie ist, wird so von Männern und Frauen formiert. So wie Männer und Frauen über Geschlechterrollen nachdenken, so ist unsere Gesellschaft. Das heißt, es braucht ein Umdenken bei allen, die an der Gesellschaft beteiligt sind. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass unabhängig vom Geschlecht und von vielen anderen Merkmalen jeder dorthin kann, vorurteilsfrei hin kann, wo denn seine Begabung liegt. Und nicht Frauen automatisch der Familie zugeschrieben werden und Männer automatisch der Karriere. Das erfolgt oft sehr unbewusst, das erfolgt aber stereotyp. Und das ist immer wieder schade, weil man in eine Rolle gepresst wird, die man vielleicht, der man sich gar nicht verwandt fühlt, ja.
Frau Wolf, sind die Karrierenetzwerke immer noch männlich geprägt?
Also zumindest in den Ausprägungen, die man eher als Seilschaft denn als Karrierenetzwerk beschreiben würde. Ja, das glaube ich schon.
Das finde ich immer interessant, weil ich mich frage, Seilschaft ist immer das, was wir Männern zuschreiben, Netzwerk ist das, was wir Frauen zuschreiben. Gibt es auch Seilschaften bei Frauen, Frau Wolf?
Wir arbeiten noch dran. Die sind, glaube ich, insgesamt noch nicht so stabil, dass man sie wirklich als Seilschaft sozusagen im Sinne des das trägt, wenn du fällst, auffassen würde. Da. Das ist ja genau das, wo noch Nachholbedarf besteht.
Ein gewisses Netzwerk spüren wir natürlich auch bei Ihnen beiden. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, seit wann kennen Sie sich eigentlich? Schon aus Witten-Herdecke-Zeiten oder wie lange reicht das zurück? Also wenn ich in Ihren Lebensläufen gucke, dann entdecke ich da auch das Stichwort Witten-Herdecke zum Beispiel. Oder haben Sie sich im Job jetzt gefunden als Unipräsidentin? Einfach mal persönlich aus der Nähtasche geplaudert. Wo kommt das her, Ihr Kontakt?
Wir kennen uns nicht aus Witten-Herdecke, sondern wir kennen uns von der LMU München, von Arnold Picot. Und Gitta war bei Arnold Picot Doktorandin und Habilitandin und ich war Studentin. Und aus dieser Zeit, also Gitta war meine Assistentin. Aus dieser Zeit kennen wir uns und sind beruflich über die vielen Jahre immer in Verbindung geblieben und sind natürlich durch die HRK-Arbeit nochmal deutlich näher gerückt.
Also Ihre Assistentin in dem Sinne, dass ich, glaube ich, deine Diplomarbeit betreuen durfte. Nicht in dem Sinne, wie ich Arnold Picots Assistentin war.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja ganz interessante neue Governance-Strukturen innerhalb eines Lehrstuhls.
Spannend. Aber das trifft es ganz gut. Also
eine lange zurückgehende... Eine lange zurückgehende Bekanntschaft schon. Und Sie haben sich jetzt beim Podcast zusammengefunden, aber Sie machen ja nicht den ganzen Tag nur Podcast. Was machen Sie denn jetzt so, Frau Wolf, wenn Sie nicht gerade Podcast machen in Ihrer Zeit, seit Sie Unipräsidentin nicht mehr sind? Lehren und forschen Sie wieder viel?
Nee, lehren noch nicht wieder, außer in diesem gemeinsamen Podcast. Ich habe ein Sabbatical bis April 22. Das heißt, ich komme im Moment ganz viel wieder zum Lesen, Denken, Kommunizieren, Schreiben. Ich habe aber auch eine ganze Reihe von Aufgaben, so Mandaten, die amtsunabhängig weiterlaufen. Da sind so schöne Sachen dabei wie stellvertretender Aufsichtsratsvorsitz in der Sprunginnovationsagentur oder eine Mitgliedschaft im ZDF-Verwaltungsrat oder im Aufsichtsrat einer Tochtergesellschaft des ZDF. Und dann kommen auch neue Aufgaben immer dazu, Kuratoriumsmitgliedschaft bei der VW-Stiftung oder Verwaltungsratsvorsitzende beim RBI, dem Wirtschaftsforschungsinstitut, eine Hochschulratsmitgliedschaft. Das habe ich früher dann immer abgelehnt, weil ich dafür gar keine Zeit mehr hatte. Also ich habe den Eindruck, es gibt weiterhin viele Gelegenheiten, was Interessantes zu tun, was anderen hilft und wobei man auch selber lernt und bereichert wird. Und das macht Spaß, das ist eine tolle
Sache. Über viele dieser Themen könnten wir jetzt eigene Podcasts machen. Zum Beispiel Raphael Laguna hatten wir vor einer Weile auch
gerade
einen Podcast,
gedacht.
Ja. Podcast hier ja. Und so weiter. Ja, ja, das Thema Modernisierung der Gesellschaft, da könnten wir lange drüber reden. Ich würde aber gerne auch wissen, Frau Jungwirth, was machen Sie jetzt so?
Oh, ich bin auch natürlich in Gremien aktiv, Hochschulrat, HRK, Arbeitskreis Hochschule Wirtschaft, engagiere mich beim VHB zum Thema Wissenschaftsmanagement, nehme an Akkreditierungen teil, bin Mitglied in Qualitätszirkeln zum Thema Wissenschaftsmanagement und zwar auf nationaler und internationaler Ebene. Vor allen Dingen, und es ist tatsächlich jetzt der Schwerpunkt, und so kommen wir ja auch wieder zu diesem Podcast, probiere ich Lehrformate aus. Ich war ja nicht umsonst Vizepräsidentin für Lehre. Ich bin sehr an Lehre interessiert und glaube, es ist tatsächlich eines der zwei oder drei wichtigen Standbeine der Wissenschaft. Und ich denke intensiv darüber nach, wie man das Wissen über die praktische Lehre auf der einen Seite und über Hochschulgovernance auf der anderen Seite, wie man diesem Wissen politisch Gehör verleiht. Und was ist jetzt das Politische? Wie bringt man individualisierte Lehrformate mit der Massenhochschule in Einklang? Wie unterstützt man das Lehrpersonal rechtlich? Das ist eine ganz schwierige Frage. Denken Sie an die neue Bonner Richtlinie zur Retraumatisierung. Wie nutzen Sie Digitalisierung, um die Massenhochschule zu entlasten? Und welche rechtlichen Änderungen sind notwendig? Das Lieblingswort ist Lehrverpflichtungsverordnung. Also das sind schon Themen, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind, um die Lehre in eine neue Zeit überführen zu können. Und da müssen doch einige Schrauben gedreht werden. Denn sonst, wenn es uns nicht gelingt, unsere Studierenden zeitgemäß und gut auszubilden, kommen wir der Zertifizierungsfunktion, die wir als Ausbilder haben, nicht mehr nach. Und das heißt, wenn es uns nicht gelingt, für den Markt zu sortieren, wer ist ein besserer, im Sinne von intellektuell affinerer Leistungsträger, eine Leistungsträgerin. Wenn wir hier nicht sortieren können mit besseren und schlechteren Noten, wird unser System etwas hinfällig. Und dem muss man auch politisch Rechnung tragen. Und das sind so Themen, mit denen ich mich intensiv befasse.
Das finde ich extrem spannend. Und das Thema wäre auch wieder was für einen eigenen Podcast. Ich hatte letztens erst mit einem Ihrer Kollegen gesprochen, der sagte, na, die schauen sich dann oft bei YouTube nochmal was an. Also dieses Thema Micro-Credentials, auch kleinste Lehreinheiten digital noch zu vermitteln, ist ja in der EU auch ein großes Thema. Also auch da müssten wir mal irgendwann drüber sprechen, wenn Sie das noch ein bisschen weiter vorantreiben. Sehr, sehr spannend. Aber noch eine Frage zum Schluss. Sie sind beide Podcasterin, so wie Jan-Martin und ich auch. Was macht einen guten Podcast aus, Frau Jungwirth?
Ich selber nutze Podcasts am allerliebsten, um mir Wissen anzueignen und dabei auch noch was anderes zu tun. Also am liebsten laufe ich und lerne ich. Und wenn ich das tue, dann möchte ich gut strukturierte Informationen. Und hier ist das Gesprächsformat besser oder gut geeignet als Beispiel, besser geeignet als ein Vortrag. Und wenn ich beispielsweise an Ihren letzten Podcast denke zum Recht auf Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen mit Thomas Rauschenbach, dann war das ein Podcast, den ich sehr gerne gehört habe und danach das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich das Problem auch verstanden und habe die unterschiedlichen Sichtweisen auf dieses Problem verstanden. Und ich bin dabei ungefähr 6 Kilometer spazieren gegangen, habe mich also bewegt und gelernt gleichzeitig. Und das war für mich eine gute Art, meine Zeit zu verbringen. Und das schätze ich an Podcasts.
Da kann ich nahtlos anschließen. Denselben Podcast habe ich auch gehört und bin dabei ungefähr, ich schätze, 50 Kilometer Auto gefahren. Das Thema war jetzt mir nicht sehr neu. Das kenne ich aus meiner Kultusministerzeit schon. Aber ich fand, dass Sie das in dem Gespräch, und das kommt wieder auf dieses Sokratische raus, super gut allgemeinverständlich aufgearbeitet haben. Diese Debatten und die Argumente gibt es ja teilweise seit 15 Jahren. Jetzt ist die Studie halt raus. Aber diese Vermittlungsform kommt, glaube ich, vielen Menschen in ihren persönlichen Kommunikationsgewohnheiten sehr entgegen. Sie ist mal was anderes als immer dieses sture Lesen von Texten oder Monologe. Mir fällt es dann auch sehr viel leichter, einfach Informationen aufzunehmen.
Was mich ein bisschen traurig macht, das ist der erste Podcast, den Jan-Martin ohne mich gemacht hat, aber der ist der beste anscheinend in Ihren Augen. Wunderbar. Jan-Martin, übernimm du bitte.
Also der, mit letzte Raphael Podcast. Laguna war auch sensationell. Der war eigentlich sogar noch besser, aber die Carola hat
mich hat auch gefreut, dass Frau Jungwirth Bewegung kriegt bei unserem Podcast. Das ist doch auf jeden Fall auch sehr gut. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Diejenigen, die häufiger unsere Podcasts hören, wissen, dass dann gegen Ende ein sogenanntes Bildungs-Fun-Fact kommt. Etwas, was vielleicht überraschend ist, was man so gar nicht erwartet hätte und was irgendwie mit Bildung, Wissenschaft und so weiter zu tun hat. Und wir fragen an der Stelle immer dann erstmal unsere Gästinnen, unsere Gäste, ob sie was haben. Wir haben immer was im Petto. Aber wir fragen immer erstmal. Und heute haben schon Frau Wolf, Frau Jungwirth signalisiert vor dem Podcast, Sie hätten da was, Frau Wolf.
Also ich habe was, was ich letztens ausgesprochen witzig fand. Das hat eher mit Schulen zu tun als mit Hochschulen, aber natürlich mit Bildung. Ich habe 2013, nachdem ich aus dem Ministeramt raus war, für einen Auftraggeber eine Studie geschrieben über die Entwicklung der Schullandschaft in Sachsen-Anhalt und da unter anderem Schulverbünde empfohlen, um die Schließung von Kleinstschulen, die sozusagen familiennah, insbesondere für Grundschulkinder sind, zu vermeiden. Und mein Nachfolger im Amt hat gesagt, schulfachlicher Blödsinn machen wir gar nicht. Und ich habe gerade kürzlich erst entdeckt, dass es seit 2019 von meinem Nachnachfolger eine Handreichung zur Gründung von Schulverbünden in Sachsen-Anhalt gibt. Sowas finde ich dann witzig.
Frau Jungwirth, haben Sie auch noch was?
Ja, ich muss immer darüber lachen, dass wir ja in Bezug auf medienvermittelte Bildung immer neue Säue durch das Dorf jagen. Und beispielsweise, ich erinnere an sowas wie MOOCs oder Lehrveranstaltungen auf YouTube oder ähnliches. Wir können bei dieser Gelegenheit immer wieder daran denken, dass wir diese Formate eigentlich seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg in Europa haben. Und das finde ich immer wieder lustig, dass wir immer wieder was neu erfinden, was wir schon so lange haben.
Ja, ganz, ganz spannend. Herzlichen Dank auch Ihnen. Also das ist eine MOOCs, nochmal Massive Open Online Courses. Das war diese Idee, die vor allem von amerikanischen Ivy League Universitäten getrieben wurde. Biete ganz viel an und da schließt ja neue Geschäftsfelder bzw. neue Kundenklientel, die dann über Online Kurse bekommen kann. Harvard war da und andere große MIT. Und das andere mit Gutenberg genannt, Gänzfleisch, dem bekannten Mainzer Bürger, der den Druck mit beweglichen Lettern erfunden hat. Letztendlich auch eine mediale Revolution, die stattgefunden hat. Und Sie haben recht. Auch das war was, was eine größere Durchdringung, größere Verkaufszahlen natürlich nach sich gerufen hat und, glaube ich, sogar ein bisschen dann auch noch die protestantische Veränderung in den deutschen Landen vorantreiben konnte, weil einfach viel mehr an Lesestoff vorhanden war. Ja, Ihnen ganz herzlichen Dank. Und auch bei uns gilt, dieser Podcast ist natürlich immer lebendig. Wir haben heute zwei ganz tolle Gästinnen gehabt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weitere Tipps geben würden an möglichen Gesprächsstoff. Sind wir immer interessiert, an möglichen Teilnehmerinnen des Podcasts natürlich auch. Immer mal schauen auf den Podcast von Jan-Martin Viada. Dort gibt es die Möglichkeit, auch entsprechende Informationen oder Kommentare zu hinterlassen. Und Jan-Martin, ich würde mal sagen, wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei den beiden teilnehmenden Gästinnen heute. Schön, dass Sie dabei waren.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Wolf. Ganz herzlichen Dank, Frau Jungwirth. Du meintest auf meinen Blog schauen. Der Podcast ist ja unser gemeinsamer, aber auf meinen Blog kann man nochmal schauen, weil er da unter anderem veröffentlicht wird. Gerne Kommentare dort hinterlassen, gerne auch Ideen für Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner. Ja, Patrick, dann würde ich sagen, nächstes Mal machen wir auf jeden Fall wieder zusammen, damit du keine Sorge hast, dass nur meine Podcasts gelobt werden.
Tat weh. Ja, das ist wahr. Machen wir das nächste Mal wieder auf alle Fälle zusammen, Jan-Martin.
Ein Fauxpas, den wir versuchen gut zu machen beim nächsten Mal.
Alles gut. Alles Gute, Frau Jungwirth. Alles gut, Frau Wolf. Und einen schönen Tag für Sie alle. Bis bald. Tschüss.
Ganz herzlichen Dank. Tschüss.